Ja, vielen herzlichen Dank. Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Webcast zum Thema Bilanzpolitik 2015, was Sie beim Jahresabschluss beachten müssen. Mein Name ist Stefan Oecking, ich bin Partner von Mercer und werde die Veranstaltung moderieren. Bei einer Kundenveranstaltung im vergangenen Jahr in Wiesbaden haben wir aus einer Befragung der Teilnehmer gelernt, dass bei vielen Unternehmen das Thema Bilanzpolitik in Bezug auf die Pensionsverpflichtungen allenfalls eine untergeordnete Rolle spielt. Wahrscheinlich, weil die Gestaltungsmöglichkeiten nicht oder nicht hinreichend bekannt sind. Unter der Überschrift Bilanzpolitik 2015 befassen wir uns deshalb heute mit der Konzernbilanz und auch mit der Handelsbilanz und den Möglichkeiten, als Unternehmen Einfluss auf diese Bilanzen zu nehmen. Außerdem haben wir noch einige aktuelle Informationen zu steuerlichen Fragestellungen zusammengestellt. Zu diesen Themen begrüße ich recht herzlich die Referenten, die uns die Themen heute näher bringen werden. Thomas Hagemann, Chefaktuar von Mercer, und Dirk Schmalenbach, Principal in unserem International Consulting Bereich in Düsseldorf. Kommen wir nun zur heutigen Agenda. Wir starten mit einem Blick auf den Rechnungszins. Danach befassen wir uns zunächst mit möglichen Änderungen bei der internationalen Rechnungslegung und im Anschluss dann mit dem deutschen Handelsrecht. Abschließend haben wir steuerliche Informationen sowie aktuelle Themenfelder aus aller Welt für Sie zusammengestellt. Und damit übergebe ich das Wort an meinen Kollegen Thomas Hagemann, der den ersten Abschnitt bestreiten wird.
Vielen Dank, Stefan. Das erste Thema also Aktuelles zum Rechnungszins. Und ich möchte beginnen mit einem Thema in eigener Sache. Die Mercer Yield Curve, also das Verfahren, das Mercer für die Zinsermittlung nach IAS 19 anwendet, wurde zum 30.06.2015 verfeinert. Die, sagen wir mal, offensichtlichste Änderung ist die, dass wir Daten zukünftig aus einer Hand bekommen. Während wir früher Daten aus zwei Quellen kombiniert haben, verwenden wir ab dem 30.06.2015 ausschließlich Daten aus einer Hand, nämlich von Thomson Reuters Data Stream. Dadurch wird die ganze Berechnung in sich auch konsistenter. Wir haben daneben aber auch noch ein paar weitere Details uns angesehen. Beispielsweise beziehen wir Anleihen mit Sondereigenschaften nicht in die Zinsermittlung ein. Das ist auch so üblich. Und wir haben jetzt bei dieser Gelegenheit noch einmal die Anleihen im Einzelnen daraufhin überprüft, ob sie entsprechende Sondereigenschaften haben, die einen Ausschluss rechtfertigen. Zudem haben wir zusätzliche Prüfungen für Anleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 50 Jahren hier eingezogen. Das hat im Moment noch keine Bedeutung, weil es entsprechende Anleihen nicht gibt. Wir wollten mit dieser Prüfung innerhalb des Verfahrens sicherstellen, dass, wenn eine solche Anleihe emittiert wird, diese nicht ungeprüft die Zinsermittlung plötzlich dominieren kann. Außerdem haben wir auch bei der Extrapolation eine Veränderung vorgenommen, indem wir auch hier entsprechend die Daten von Thomson Reuters Data Stream für die Anleihen mit einem Rating von Single A herangezogen haben. Die Anleihen mit einem Rating von Single A fließen nicht direkt in die Zinsermittlung ein, sondern dienen nur als Stützstellen, um die Extrapolation entlang der Zinsstrukturkurve zu vollziehen. Die Auswirkungen dieser Änderung sind gering. Wir haben hier mal drei Stichtage gegenübergestellt. Zum Ende letzten Jahres hätte sich durch die Änderung bei einer Duration von 15 Jahren ein etwa 10 Basispunkte höherer Zinssatz ergeben. Zum Ende des ersten Quartals 2015 waren die Auswirkungen fast nicht vorhanden. Und zum 30.06.2015 lag der Zins mit dem geänderten Verfahren bei der Duration von 15 Jahren etwas 10 Basispunkte niedriger als nach der bisherigen Vorgehensweise. Also liegen wir bei einer Duration von 15 Jahren in der Spanne minus 10 Basispunkte bis plus 10 Basispunkte. Vielleicht eine Anmerkung dazu, was die Duration angeht. Man muss dabei immer auch im Hinterkopf behalten, dass die Duration selbst zinsabhängig ist und damit die Duration für einen gemischten Bestand bei dem derzeit niedrigen Zinsniveau eher bei 20 als bei 15 Jahren im Moment liegt. Die Frage, welche Konsequenzen hat diese Änderung? Es ist ja eine relativ kleine Änderung. Und die Frage, ob hier Anhangangaben erforderlich sind für die Unternehmen, die die Mercer Yield Curve verwenden, wird von den Wirtschaftsprüfern unterschiedlich eingeschätzt. Wir haben sowohl eine Aussage, nach der hier keine Anhangangabe erforderlich ist, weil sich diese Änderung im Rahmen der üblichen Überprüfungen von einem Jahr zum nächsten bewegt. Wir haben aber auch eine andere Aussage, nach der zumindest, soweit der Effekt wesentlich ist, hier die Auswirkungen im Anhang dargestellt werden müssen. Das kann dann allerdings anhand der ohnehin vorhandenen Sensitivitäten abgeschätzt werden, sollte also kein großes Problem darstellen. Wichtig ist, es ist zwar hier eine Anhangangabe nach IAS 8, aber eben eine wegen einer Änderung von Schätzungen, das heißt ein Restatement ist hier nicht erforderlich. Also diese Sorge braucht niemand zu haben. Es geht ausschließlich um die Angabe, welche Auswirkungen diese Änderung hat. So, nach dieser Vorrede betrachten wir uns nun die Rechnungszinsentwicklung seit Anfang 2014, die hier grafisch dargestellt ist. Mercer Yield Curve wieder mit einer Duration von 15 Jahren. Im Jahr 2014 gab es hier nur eine Richtung, nämlich die nach unten. Der Rechnungszins für eine Duration von 15 Jahren ist von 3,7% auf 2,0% sehr deutlich gesunken im letzten Jahr. Im ersten Quartal dieses Jahres ging es weiter hinunter, das wurde aber im zweiten Quartal mehr als aufgeholt und jetzt im dritten Quartal kann man ungefähr von einer Beibehaltung sprechen. Wir haben jetzt mit einem Zinssatz von 2,38% in etwa wieder das Niveau erreicht, was wir vor einem Jahr hatten. Wie es weitergeht, können wir natürlich auch nicht sagen. Aber wir liegen im Niveau auf jeden Fall auch ein bisschen höher als Ende letzten Jahres, sodass man hier also eine ganz vorsichtige Entwarnung geben kann. Der Rechnungszins nach HGB. Wir hatten schon an verschiedenen Stellen auch darauf hingewiesen, dass hier möglicherweise eine gesetzliche Änderung noch kommt. Ich möchte hier auf den Bundestagsbeschluss vom 18.06.2015 noch einmal hinweisen. Da hat der Deutsche Bundestag recht deutlich gefordert, dass die Bundesregierung die Zinsermittlung nach HGB, die mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz eingeführt wurde, überprüfen soll. Wir haben hier einen Durchschnittszins mit einer Durchschnittsbildung von 7 Jahren. Und das führt eben derzeit dazu, dass der Rechnungszins nach HGB im Moment auch immer schneller sinkt. Und da ist eine Verlängerung des Durchschnittszeitraums von 7 auf 12 Jahre in der Diskussion. Es erscheint möglich, dass eine Umsetzung nach 2015 erfolgt, aber es ist schwer zu sagen, ob es tatsächlich dazu kommen wird. Es gibt auch Stimmen, die sich dagegen aussprechen und es gibt auch Stimmen, die darauf hinweisen, dass bei andauernder Niedrigzinsphase mit einer Verlängerung des Durchschnittszeitraums das Problem lediglich aufgeschoben, aber nicht aufgehoben wird. Oder es wird ein wenig gestreckt, aber eben nicht komplett aufgehoben. Und daher gibt es auch durchaus Stimmen, die eine nachhaltigere Lösung fordern. Wie sieht das in Zahlen aus? Wenn Sie sich jetzt zunächst mal nur die beiden Linien hier in dieser Grafik ansehen, dann zeigt die dunkelblaue Linie die Zinsentwicklung nach dem gegenwärtigen Gesetzesstand, also mit einer Durchschnittsbildung über 7 Jahre. Und die hellblaue Linie die Zinsentwicklung, wie sie sich nach dem derzeitigen Stand ergeben würde, wenn der Durchschnittszeitraum auf 12 Jahre verlängert wird. Wir haben Anfang 2015 einen Zins von 4,53% gehabt. Der würde in diesem Jahr bis Ende dieses Jahres ohne gesetzliche Änderung auf etwa 3,89% absinken voraussichtlich, wenn sich das Zinsniveau ab jetzt nicht mehr ändert. Würde man den Durchschnittszeitraum verlängern, wäre das eine deutliche Entlastung, dann würde der Zins nur auf 4,38% sinken. Er würde also nur noch sehr leicht sinken. Und auch das Absinken in den nächsten Jahren wäre moderater. Wenn Sie sich aber nun mal die Balken darunter ansehen, in den Balken ist dargestellt, beispielhaft schematisch, wie sich der Aufwand aus der Zinsänderung in den einzelnen Jahren entwickelt. Die dunklen Balken wiederum die aktuelle Gesetzesfassung. Da käme dann die größte Belastung jetzt in den nächsten Jahren auf Sie zu, insbesondere in diesem und im nächsten Jahr. Und die hellblauen Balken zeigen, dass die Belastung der Zusatzaufwand aus der Zinsänderung deutlich reduziert wäre bei einer Verlängerung des Durchschnittszeitraums. Aber im Jahr 2020 zumindest würde der Aufwand dann auch wieder ansteigen, wenn die Niedrigzinsphase bis dahin anhält. Ja, und der letzte Punkt, der steuerliche Rechnungszins. Man glaubt es nicht, aber auch der steht unter Beobachtung. Es gab eine kleine Anfrage der Grünen vor der Sommerpause, in der es um viele Fragen zur betrieblichen Altersversorgung und Niedrigzinsphase ging. Und eine dieser Fragen war, inwiefern hat die Bundesregierung in diesem Zusammenhang auch eine Anpassung des steuerlichen Abzinssatzes nach § 6 Absatz 1 Nummer 3a des Einkommensteuergesetzes geprüft und zu welchem Ergebnis ist sie dabei gekommen? Da steht zwar § 6, aber aus dem Zusammenhang heraus ist wohl klar, dass hier der § 6a ESTG gemeint ist und damit der Zinssatz für die Abzinsung von Pensionsrückstellungen. Und so ist wohl auch die Antwort der Bundesregierung gemeint, die prüft, ob das aktuelle Niedrigzinsumfeld eine Anpassung des bilanzsteuerlichen Abzinsungssatzes nach § 6 Absatz 1 Nummer 3a Buchstabe E ESTG erfordert. Also die Bundesregierung prüft. Prüfen heißt natürlich noch nicht ändern und insoweit werden wir hier nicht damit rechnen, dass hier ganz kurzfristig eine Änderung erfolgt, schon aus fiskalpolitischen Gründen. Aber zumindest ist dieses Thema auf der Agenda und wird betrachtet. Ja, soweit die Aktualisierung zum Thema Rechnungszins.
Prima. Vielen Dank, Thomas. Meine Damen und Herren, bitte denken Sie daran, dass Sie auch jetzt schon uns Fragen stellen können über das Frage- und Antwortfenster, die wir dann, so wie es passt, entweder zwischendurch, sonst am Ende in der Fragestunde beantworten werden, soweit die Zeit dafür reicht. Wenn Sie eine Frage stellen wollen, klicken Sie bitte auf das Fragezeichen-Symbol am unteren rechten Bildschirmrand und achten Sie darauf, dass Sie beim Absenden das Feld All Panelists auswählen. Damit sind die Fragen auch nur für die Referenten sichtbar. Vielen Dank soweit und damit übergebe ich zum nächsten Teil an meinen Kollegen Dirk Schmalenbach.
Ja, vielen Dank. Wir kommen nun zu aktuellen Diskussionen rund um die IFRS-Rechnungslegung und im Speziellen über die Bilanzierung nach IAS 19. Hier hat das IASB einen Exposure Draft zum IAS 19 veröffentlicht, der sich vor allem um zwei Komponenten kümmert. Zum einen, wie werden spezielle Ereignisse richtig bilanziert und auch wie wird ein Asset Ceiling in Spezialfällen behandelt. Wir werfen nun einen Blick auf die angedachten Änderungen im Bereich Planänderungen, Plankürzungen oder auch Abfindung oder im Englischen Plan Amendments, Curtailments oder Settlements. In so einem Fall sieht der Vorschlag im Moment vor, dass der Effekt aus einer Planänderung zunächst zu Beginn der Periode festgestellt werden soll. Bisher hat der Standard vorgesehen, dass die Berechnung zum Zeitpunkt des Ereignisses erfolgen soll. Die Bewertungsannahmen sollen nach wie vor auch zum Zeitpunkt des Ereignisses festgelegt werden, nur die Ermittlung des Effektes dann eben zum Jahresanfang. Der Pensionsaufwand bis zum Ereignis bleibt nach wie vor unverändert. Änderungen, die diesen Teil des Aufwands betreffen, werden also erst am Jahresende erfolgsneutral erfasst. Und schließlich ist vorgeschlagen, dass der Pensionsaufwand nach dem Ereignis neu ermittelt werden soll. Bisher hat man lediglich eine Anpassung an ein geändertes Mengengerüst vorgesehen. Neu jedoch ist, dass die Neubewertung auch mit den Prämissen zum Zeitpunkt des Sonderereignisses festgelegt werden soll. Aber werfen wir einen Blick auf zwei Beispiele. Im ersten Beispiel schauen wir uns eine Zusage an, die zur Mitte des Jahres vom bilanzierenden Unternehmen um 10% gekürzt wird. Folgerichtig würde man denken, dass auch die Servicekosten entsprechend um 10% sinkt. Wenn jedoch aktuelle Bewertungsparameter verwendet werden und zum Beispiel der Rechnungszins bis zur Mitte des Jahres deutlich gesunken ist, dann würde die neu ermittelte Servicekost sogar steigen, da der gesunkene Rechnungszins das Absenken der Servicekosten mehr als kompensiert. Und auch in einem Beispiel, wo ein Unternehmen einen Versorgungsbaustein pro Jahr gewährt und diesen beispielsweise zum Ende des Jahres einmalig verdoppelt, würde zunächst nichts passieren. Denn zu Beginn des Jahres würde es zunächst keinen Effekt geben, der Dientestand bleibt dann ja gleich. Und der Pensionsaufwand würde ja nur für die verbleibende Periode neu ermittelt werden, was unter Umständen dann eben zu gar keiner Änderung des Pensionsaufwands führen würde. Wir sind also davon überzeugt, dass die vorgeschlagenen Änderungen noch einigen Diskussionen bedürfen und eventuell nochmal angepasst werden müssen. Kommen wir nun zum Asset Ceiling, dem zweiten Bereich der Regelung, der im Exposure Draft adressiert wird. Hierbei geht es vor allem um Klarstellungen, wenn Dritte Einfluss auf das Planvermögen selber haben. Wenn ein bilanzierendes Unternehmen einen Plan mit einer Überdeckung ausweisen möchte, darf es diese Überdeckung zunächst nur dann aktivieren, wenn sie auch einen ökonomischen Nutzen für das Unternehmen darstellt. In dem Exposure Draft wird nun klargestellt, dass wenn Dritte zum Beispiel hergehen können und dass die Überdeckung zur Leistungserhöhung verwenden können, dass in diesem Fall eben kein ökonomischer Nutzen festzustellen ist und das resultierende Aktivum entsprechend zu kürzen ist. Ähnliches gilt, wenn Dritte Einfluss auf eine Abwicklung haben und festlegen können, wie weit diese graduell oder sofort erfolgt. Auch in Zukunft sollen bei Sonderereignissen das Asset Ceiling über das OCI korrigiert werden. Bei den vorgestellten Klarstellungen handelt es sich unseres Erachtens um vernünftige Änderungen. Wir denken aber, dass sie in Deutschland bei deutschen bilanzierten Pensionsverpflichtungen in der Regel eine sehr untergeordnete Rolle spielen.
Ja, vielen Dank. Damit kommen wir zum nächsten Teil. Vielleicht noch einmal die Aufforderung, Fragen bitte auch gerne jetzt schon zu den einzelnen Teilen und wir gehen im Anschluss darauf ein. Ja, kommen wir nun zum Teil HGB-Rechnungslegung, aktuelle Hinweise. Thomas, du bist dran.
Ja, aktuelle Hinweise zur HGB-Rechnungslegung. Wir haben in diesem Jahr das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz gesehen. Das wurde Mitte des Jahres veröffentlicht, hat eine längere Vorgeschichte und hat eine Reihe von Detailänderungen zur Folge. Die EU-Bilanzrichtlinie soll damit umgesetzt werden. Für die betriebliche Altersversorgung ergeben sich hier kaum Auswirkungen, aber zwei Dinge sollte man wissen, auf zwei Dinge möchte ich hinweisen. Punkt 1, das außerordentliche Ergebnis wird ab dem Jahr 2016 entfallen. Dann wird es nach HGB auch so, wie wir es nach den IFRS kennen, nur noch ein Betriebs- und ein Finanzergebnis innerhalb der G&V geben, kein außerordentliches Ergebnis mehr. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge werden dann noch im Anhang angegeben, aber eben nicht mehr als eigener Teil der Gewinn- und Verlustrechnung. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie sind dann bestimmte Posten zu buchen, die bisher im außerordentlichen Ergebnis gebucht werden mussten. Und das betrifft in der betrieblichen Altersversorgung die Aufwendungen und Erträge aus dem damaligen Übergang auf das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz. Insbesondere das 15., das sich dann ergeben hat, wenn die Rückstellungen sich durch das BILMOG erhöht haben und dann dieser Erhöhungsbetrag auf 15 Jahre verteilt werden konnte. Also dieses 15., was Jahr für Jahr zu buchen ist, dieses wird ja im außerordentlichen Ergebnis derzeit gebucht. Es ist explizit vorgeschrieben, dass das außerordentlicher Aufwand ist. Und dann ist natürlich die Konsequenz, ab 2016 spätestens muss es woanders gebucht werden. Und da schreibt das Gesetz vor, dass das zukünftig sonstiger betrieblicher Aufwand ist. Dass es Erträge noch aus dem BILMOG-Übergang gibt, ist der seltenere Effekt. Da wäre das dann genauso zu behandeln. Allerdings gibt es einen Knackpunkt im Gesetz, steht eben, dass diese Beträge als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag zu erfassen sind. Und nach der Übergangsregelung gilt das ab Veröffentlichung des Gesetzes und damit bereits ab 2015, obwohl es 2015 ja noch ein außerordentliches Ergebnis gibt. Da würde ich erstmal überhaupt kein Problem drin sehen, denn der Gesetzeswortlaut ist da eindeutig. Es gibt da kein Wahlrecht, es gibt eigentlich keine gesetzliche Grundlage mehr, diese Beträge weiterhin im außerordentlichen Ergebnis zu buchen. Es gibt aber eben jetzt eine weit verbreitete Interpretation des Gesetzes, nach der das ein Versehen des Gesetzgebers war und die Intention des Gesetzgebers, das hier als Folgeänderung zu regeln, damit zeigt, dass man es eigentlich erst ab 2016 umgesetzt haben möchte. Insoweit sollte dieser Punkt jeweils mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmt werden. Da kann es dann durchaus unterschiedliche Auffassungen geben. Wie gesagt, nach unserer Auffassung ist das schon ab 2015 sonstiger betrieblicher Aufwand. Das ist Punkt 1. Punkt 2, die Aufschlüsselung von Gewährleistungsverpflichtungen. Haftungsverhältnisse sind auch schon nach der bisherigen gesetzlichen Regelung unter der Bilanz oder im Anhang anzugeben. Zukünftig auf jeden Fall im Anhang. Eine Angabe unter der Bilanz ist dann nicht mehr zulässig. Aber ergänzt wurde diese Regelung dadurch, dass Haftungsverhältnisse aus Altersversorgung separat anzugeben sind, also als Davonangabe. Das war bisher nicht notwendig. Bisher konnten sie zusammen mit anderen Haftungsverhältnissen in der Summe angegeben werden. Jetzt dadurch, dass das Thema hier explizit geregelt ist, kamen Fragen auf, was ist denn darunter eigentlich zu fassen? Worum geht es hier eigentlich? Geht es um die Subsidiärhaftung für mittelbare Durchführungswege? Nein, unseres Erachtens geht es nicht um diese Dinge, denn welche Haftungsverhältnisse separat anzugeben sind, ist im Gesetz explizit geregelt und die Subsidiärhaftung hat eine spezielle Regelung, nämlich Artikel 28 EGHGB, sodass unseres Erachtens mit der Anhangangabe einer Unterdeckung, zum Beispiel bei Unterstützungskassenzusagen, das Thema erledigt ist. Es gibt aber trotzdem Haftungsverhältnisse aus Altersversorgung, die eben auch bisher schon anzugeben waren. Und ein Beispiel wäre der Schuldbeitritt. Und zwar nicht für das schuldbeitretende Unternehmen. Das schuldbeitretende Unternehmen weist ja eine Rückstellung aus, sondern für das originär verpflichtete Unternehmen, das jetzt erstmal wirtschaftlich von der Verpflichtung befreit ist und somit keine Rückstellung mehr bilanziert, das aber eben angeben muss, dass hier eine Haftung besteht, die wieder aufleben würde, wenn beispielsweise das schuldbeitretende Unternehmen seiner Verpflichtung nicht mehr nachkommen könnte. Also der Schuldbeitritt wäre hier betroffen. Und anderes Beispiel, eine Nachhaftung aus einer Gesamtrechtsnachfolge, beispielsweise aus einer Spaltung. Auch die könnte dann davon betroffen sein. Dann gibt es einen Punkt zum Wechsel des Durchführungsweges, wo die Neuigkeit eigentlich darin besteht, dass es hier nichts Neues gibt, weil nämlich eine Zeit lang befürchtet wurde, dass hier eine Änderung der Sichtweise der Wirtschaftsprüfer stattfinden würde. Es geht um das Passivierungswahlrecht, um die Nutzung des Passivierungswahlrechts bei einer Unterdeckung, beispielsweise bei Unterstützungskassenzusagen. Und da gibt es zwei Regelungen in der Stellungnahme HFA 30, die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen. Zum Durchführungswegwechsel heißt es dort nämlich: Ist der Betrag der Unterdeckung an folgenden Abschlussstichtagen gestiegen oder liegt eine Unterdeckung erstmals zu einem späteren Abschlussstichtag vor, kann in Bezug auf den Erhöhungsbetrag auf eine Rückstellungsbildung verzichtet werden. Also nach einem Durchführungswegwechsel müssen keine weiteren Zuführungen zu den Rückstellungen mehr vorgenommen werden. In Randnummer 79 steht aber allgemein zum Passivierungswahlrecht: Für solche Verpflichtungen aus Altzusagen und mittelbaren Altersversorgungszusagen, die unter Inanspruchnahme des Wahlrechts freiwillig passiviert werden, sind notwendige Bewertungsänderungen in den Folgeabschlüssen zu berücksichtigen. Das ist eine Folge der Stetigkeit, einmal passiviert, immer passiviert, dann muss man auch die Zuführungen weiterhin vornehmen. Und wegen der Regelung in Randnummer 79 ist die Regelung in Randnummer 48 im letzten Jahr in die Diskussion gekommen. Beispielsweise, wenn man einen Durchführungswegwechsel von der Direktzusage zur Unterstützungskasse vornimmt, bisher war die Rückstellung 100, man zahlt an die Unterstützungskasse 30 und hat dann eine Restrückstellung von 70. Man darf ja die Rückstellung nur um diese 30 reduzieren, wegen des Auflösungsverbotes. Und was passiert mit den 70 in den Folgejahren? Nach Randnummer 48 sind hier keine Zuführungen mehr erforderlich. Randnummer 48 ist eindeutig und der HFA wird wohl auch an dieser Sichtweise festhalten. Es gab Befürchtungen, dass der HFA hier seine Auffassung ändern wollte. Das ist aber wohl vom Tisch. Und das heißt, dass die Unterstützungskasse hier die Möglichkeit bietet, zukünftige Zuführungen aus der Zinsentwicklung zu stoppen. Das heißt, die Volatilität, die sich aus Zinsschwankungen in der Zukunft ergibt, könnte man durch einen Wechsel des Durchführungsweges hier in der Zukunft vermeiden. Das ist natürlich nur ein isolierter Punkt. Man muss viele andere Aspekte dabei betrachten, wenn man das überlegt. Man muss die steuerlichen Konsequenzen beispielsweise sich überlegen, um nur einen Punkt zu betrachten. Aber zumindest ist die Unterstützungskasse ein Vehikel, eine Möglichkeit, mit der zukünftige Schwankungen der Pensionsrückstellungen wegen der Zinsentwicklung aus der Gewinn- und Verlustrechnung herausgehalten werden können. Ja, und der dritte Punkt zum HGB-Abschluss. Letztlich hat das aber, ist das aber auch eine Thematik für den IFRS-Abschluss, ist die Umsetzung der Mobilitätsrichtlinie. Es gibt einen Gesetzentwurf für die Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie, in der die Regelungen, soweit notwendig, in das Betriebsrentengesetz übernommen werden sollen. Und wir hatten hierzu auch schon eine erste Frage der Teilnehmer, nämlich welche Auswirkungen ergeben sich aus dem entsprechenden Gesetzentwurf auf die Abschlüsse nach HGB und IFRS. Erst vielleicht nochmal zum Inhalt. Die linke Spalte, der Gesetzentwurf zur Umsetzung der Mobilitätsrichtlinie, hat als wesentliche Regelungen beispielsweise die Verkürzung der Unverfallbarkeitsfristen für Zusagen ab 2018. Er enthält die Dynamisierung aufrechterhaltener Anwartschaften für Dienstzeiten ab 2018. Das, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass eben die Anwartschaften ausgeschiedener Anwärter in der Zukunft zu dynamisieren sind, dass ausgeschiedene Anwärter gegenüber aktiven Anwärtern da nicht benachteiligt werden dürfen. Eine Abfindung ist auch bei Kleinstbeträgen nur noch einvernehmlich möglich und die Auskunftspflichten werden erweitert. Das in Kürze die arbeitsrechtlichen Konsequenzen, die sich aus der Umsetzung der Mobilitätsrichtlinie dann ergeben werden. Und die Frage ist natürlich, welche Auswirkungen hat das für die Bilanzierung? Und das gilt jetzt für IFRS und für HGB. Wir haben hier noch keine Auswirkungen auf die Bilanzierung bzw. auf die Bewertung. Wir bewerten sowohl im IFRS als auch im HGB-Abschluss den erdienten Teil der Verpflichtung. Der erdiente Teil der Verpflichtung ist nicht von der Verkürzung der Unverfallbarkeitsfristen betroffen, er ist nicht von der Dynamisierung bei späterem Ausscheiden betroffen, denn das gilt ja auch nur für Dienstzeiten ab 2018. Und das Thema Abfindung spielt hier bei der Bewertung auch keine Rolle. Das heißt, der erdiente Teil der Verpflichtung ist unabhängig von diesen Regelungen. Jetzt an diesem Stichtag, am nächsten Stichtag und so weiter. Das spielt also derzeit noch keine Rolle, führt also nicht zu einer geänderten Bewertung und auch nicht hier zu einer Anhangangabe. Man könnte hier eine Ausnahme sehen, wenn im HGB-Abschluss, nur dort ist es zulässig, das Teilwertverfahren angewandt wird. Das Teilwertverfahren hat ja die Besonderheit, dass die gesamte Anwartschaft in die Bewertung einfließt und über eine rechnerische Prämienzahlung die Verteilung über die Dienstzeit erfolgt und damit fließen auch Dienstzeiten nach 2018 in die Bewertung ein. Wir sehen hier aber nur unwesentliche Auswirkungen, sodass hier auch keine geänderte Bewertung erforderlich ist. Also das heißt, wir haben hier im Moment noch keine Auswirkungen auf den Jahresabschluss. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der im Gesetzentwurf enthalten wurde. Bei der Gelegenheit hat man einen weiteren Punkt geregelt, nämlich die sogenannte Escape-Klausel, die beispielsweise von Pensionskassen genutzt wird. Wir haben in § 16 des Betriebsrentengesetzes eine Regelung, nach der der Arbeitgeber keine weitere Anpassungsverpflichtung hat, wenn die Pensionskasse alle Überschüsse an die Versorgungsempfänger weitergibt. Ja, da steht nur noch eine zweite Bedingung, nämlich die Bedingung, dass die Pensionskasse auch nur den Höchstrechnungszins nach Deckungsrückstellungsverordnung verwendet, beziehungsweise im Gesetz steht nicht die Deckungsrückstellungsverordnung drin, aber das BAG hat gesagt, dieser Zins ist gemeint. Und damit könnten viele Pensionskassen diese Regelung dann gar nicht nutzen nach diesem BAG-Urteil aus dem letzten Jahr, weil sie einen höheren Rechnungszinssatz mit Genehmigung der Aufsicht verwenden. Mit diesem Gesetzentwurf wird diese Regelung aber nun gestrichen, sodass alle Pensionskassen, die die Überschüsse komplett an die Versorgungsberechtigten weitergeben, davon Gebrauch machen können. Das hat insoweit Auswirkungen auf die Bilanzierung, als das BAG-Urteil dazu geführt hätte, dass das ein oder andere Unternehmen eine zusätzliche Rückstellung hätte bilden müssen. Und das wird durch diese Gesetzesänderung dann vermieden. Wir gehen davon aus, dass das Gesetz noch in diesem Jahr verabschiedet wird. Ich würde diese Beurteilung aber auch nicht ändern, wenn das Gesetz erst im nächsten Jahr verabschiedet werden würde. Ja, das wären dann die handelsrechtlichen Regelungen. Dann kommen wir zu den steuerbilanziellen Regelungen, also aktuelle Themen, die man für die Steuerbilanz wissen muss. Da ist zunächst mal zu erwähnen ein BMF-Schreiben vom 10.07.2015 zur Übertragung auf einen Pensionsfonds. Das löst ein älteres Schreiben zu der gleichen Thematik ab und hat eben ein paar Neuerungen. Zum einen wissen wir ja, dass die Finanzverwaltung schon seit Jahren die Auffassung vertritt, dass nur der erdiente Teil der Verpflichtung auf den Pensionsfonds übertragen werden darf. Die Frage, was ist erdient, wird nun ein bisschen einschränkender beantwortet. Bisher hat die Finanzverwaltung als erdient nicht nur die arbeitsrechtliche Quote, sondern auch die sogenannte steuerliche Quote, den Quotienten aus Teilwert zu Barwert, steuerlicher Teilwert zu steuerlichem Barwert als erdient anzusehen. Der Wert war etwas höher als die arbeitsrechtliche Quote und dadurch konnte in der Vergangenheit ein bisschen mehr übertragen werden. Diese Regelung hat die Finanzverwaltung jetzt gestrichen. Außerdem fordert die Finanzverwaltung zukünftig, dass bei einem Tarif mit konstantem Leistungsverlauf die Gleichwertigkeit der ursprünglichen Zusage mit der ursprünglichen Zusage im steuerlichen Sinne, also durch eine steuerliche Bewertung, nachgewiesen werden muss. Die Pensionsfonds bilden ja üblicherweise nicht die Zusage komplett wieder ab, sondern haben eben eine konstante Leistung für alle Leistungsfälle. Und das heißt, wenn die Invalidenleistungen eben etwas höher sind als Beispiel, dann ist die Altersleistung hier etwas geringer. Man kann dann also nicht die volle Altersleistung, die eigentlich arbeitsrechtlich erdient wäre, hier übertragen. Und es wird hier nochmal klargestellt, dass man bei beherrschenden Gesellschaftern, Geschäftsführern das Thema erdient entsprechend den körperschaftsteuerlichen Regelungen interpretieren möchte. Das heißt, hier kommt es nicht auf die Quote nach § 2 des Betriebsrentengesetzes an, sondern das Erdienen beginnt erst ab Zusageerteilung, nicht schon ab Eintritt. Ja, weiter rechts die Frage der Rentendynamik. Darf eigentlich eine Rentendynamik mit übertragen werden? Und da sagt die Finanzverwaltung jetzt explizit, dass künftige Rentenanpassungen nach § 16 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes keine erdiente Verpflichtung darstellen. Sie stehen ja noch unter dem Prüfungsvorbehalt. Bei schlechter wirtschaftlicher Lage kann eine solche Anpassung ja auch entfallen. Aber die Finanzverwaltung gesteht es den Steuerpflichtigen zu, eine pauschale Erhöhung von 1% hier einzurechnen. Wohlgemerkt, hier geht es nicht um eine arbeitsrechtlich zugesagte Anpassung von 1%, sondern eine pauschale Erhöhung von 1% pro Jahr, und zwar für Aktive und für Inaktive. Im Entwurf des BMF-Schreibens im letzten Jahr war nur die Rede von Inaktiven. Aber hier hat die Finanzverwaltung jetzt im endgültigen BMF-Schreiben den Kreis auf Aktive erweitert. Die wesentliche Änderung oder die schmerzhafteste Änderung links unten auf der Folie, nur der Teilwert der erdienten Anwartschaft darf als aufzulösende Rückstellung berücksichtigt werden. Was hat es damit auf sich? Es darf ja nicht der gesamte Beitrag im Jahr der Übertragung steuerlich geltend gemacht werden, sondern nur der Teil des Beitrages, der der aufzulösenden Rückstellung entspricht. Und wir haben in der Praxis in der Vergangenheit die Auffassung vertreten, mit der Übertragung wird zunächst mal die steuerliche Rückstellung komplett aufgelöst. Und wenn am Jahresende noch Future Service beim Unternehmen existiert, dann wird dafür halt eine neue steuerliche Rückstellung gebildet. Da sagt die Finanzverwaltung, das ist so nicht, das sehen wir anders. Die Rückstellung, die am Jahresende gebildet wurde, die wird nicht komplett neu gebildet, sondern die war teilweise schon am Jahresanfang da. Wegen der Übertragung wird nur ein Teil des Teilwertes aufgelöst. Nur ein Teil der letzten Rückstellung wird wegen der Übertragung auf den Pensionsfonds aufgelöst. Und das ist das, was wir hier mit doppelter Quotierung bezeichnen, denn der Teilwert spiegelt ja schon nicht den vollen Verpflichtungsumfang wider. Und wenn man davon nur einen Teil berücksichtigt, ist das faktisch eine doppelte Quotierung. Weniger, es ist also der Betrag, der sofort erfasst werden darf, ist also geringer und es wird mehr in die zukünftige Verteilung geschoben. Steuerlich also ein deutlicher Nachteil gegenüber unserer bisherigen Interpretation des Sachverhalts. Dann ist das BMF-Schreiben für alle offenen Fälle anzuwenden. Das heißt, es betrifft nicht nur Übertragungen nach Veröffentlichung des BMF-Schreibens, sondern alle noch offenen Fälle. Es kann also, können also auch noch vergangene Übertragungen hier betroffen sein, wo die Finanzverwaltung dieses BMF-Schreiben anwenden möchte. Es gibt zwei Ausnahmen mit expliziten Übergangsregelungen. Die Quote Teilwert zu Barwert darf noch bis Ende dieses Jahres angewandt werden und die steuerliche Bewertung der Gleichwertigkeit bei einem konstanten Leistungsverlauf ist bis Ende des Jahres nicht erforderlich, aber man kann nicht beide Übergangsregelungen kombiniert nutzen. Man muss sich dann für eine entscheiden. Ja, dann weitere Auffassungen der Finanzverwaltung, die derzeit noch offen sind. Wir warten schon seit längerem auf ein BMF-Schreiben zur festen Altersgrenze 65. Das BAG hat vor mittlerweile über 3 Jahren entschieden, dass eine Zusage, bei der als feste Altersgrenze das Alter 65 genannt ist, hiermit regelmäßig auf die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung Bezug genommen hat. Wo 65 draufsteht, ist in Wirklichkeit 67 drin, so könnte man es flapsig formulieren. Und da ist die Frage immer wieder diskutiert worden, welche Konsequenzen hat das steuerlich eigentlich? Durch dieses BAG-Urteil ist ja der Rechtsanspruch der Versorgungsberechtigten in vielen Fällen gesunken. Und bilanziert werden darf ja nur das, wofür ein Rechtsanspruch besteht. Sinkt also hier die Rückstellung auf den Rechtsanspruch oder kommt es auf die nach wie vor bestehende Schriftform, Alter 65, an? Diese Frage, da gab es sicherlich, da hatten wir auch eine Meinung zu, aber es gab noch keine klare Äußerung aus der Finanzverwaltung. Und derzeit ist die Situation leider immer noch so, dass es gegensätzliche Signale aus der Finanzverwaltung gab. Es gab eine Äußerung aus dem BMF, nach der ein solches BMF-Schreiben nicht mehr kommen wird und eine andere Aussage aus der Finanzverwaltung, nach der es wohl ein BMF-Schreiben noch geben wird, das aber ganz anders aussieht als der Entwurf, der im letzten Jahr erschienen ist und der auch zu Recht deutliche Kritik erfahren hat, über den braucht man im Prinzip gar nicht weiter zu sprechen. Aber die Frage, was jetzt hier passiert, ist letztlich immer noch ungeklärt, als keine klare Äußerung der Finanzverwaltung dazu gibt. Ja, und ein zweites Thema, wo wir auf BMF-Schreiben warten, in diesem Fall sogar auf zwei, ist die entgeltliche Übertragung von Pensionsverpflichtungen. Vor 2 Jahren gab es eine Neuregelung, einen neuen Paragraphen 4f und einen geänderten Paragraphen 5 Absatz 7 ESTG, der steuerliche Restriktionen bei entgeltlichen Übertragungen regeln sollte. Hintergrund war eine BFH-Rechtsprechung, nach der entgeltliche Übertragungen nach dem Anschaffungskostenprinzip zu behandeln sein sollten, womit sich die Finanzverwaltung gar nicht anfreunden konnte. Und jetzt ist die gesetzliche Regelung die, dass der Erwerber eine Rückstellung, zum Beispiel eine Pensionsrückstellung, nur in der Höhe bilden darf, wie sie auch der Veräußerer hätte bilden können. Der Veräußerer darf einen Zusatzaufwand aus der entgeltlichen Übertragung nur auf 15 Jahre verteilt geltend machen und der Erwerber darf einen Zusatzertrag, der sich bei ihm aus der Übertragung ergibt, ebenfalls auf 15 Jahre verteilen. Das ist kurz zusammengefasst nochmal diese steuerliche Regelung. Die beinhaltet Zweifelsfragen. Eine ganze Reihe von Zweifelsfragen, sowohl zur Erstanwendung als auch zur grundsätzlichen Anwendung. Und dazu hat die Finanzverwaltung auch 2 BMF-Schreiben angekündigt. Die sind bisher noch nicht erschienen. Das Thema Erstanwendung betrifft eigentlich das Jahr 2013. Auch dazu gibt es noch kein BMF-Schreiben. Die Abstimmung in der Finanzverwaltung dauert immer sehr lang, insbesondere die Abstimmung mit den Ländern. Und deshalb dauert es immer sehr lang, bis diese BMF-Schreiben erscheinen. Aber es ist eben auch nicht ausgeschlossen, dass hier sehr kurzfristig was passiert. In der Regel hat man dann aber, wenn kurz vor Jahresschluss BMF-Schreiben erscheinen, dann noch eine gewisse Übergangsregelung. Aber derzeit sind diese beiden Themen offen. Ja, das waren die steuerlichen Themen.
Ja, danke, Thomas. Wir haben ausgewählte Themen aus einigen Ländern zusammengestellt. Wir behaupten jetzt nicht, dass das ein vollständiger Überblick ist, Dirk. Aber du hast dir ein paar Länder ausgeguckt und erzählst uns mal, was da eigentlich aktuell so passiert.
Ja, ganz genau, Stefan. Also wir stellen das ja immer wieder fest, dass Unternehmen auch im Ausland sich mit Pensionsverpflichtungen beschäftigen wollen. Natürlich können wir einen nicht ähnlich detaillierten Überblick jetzt in dieser Webkonferenz geben, aber wir möchten Ihnen einen Eindruck geben über aktuelle Themen, die wir in verschiedenen Ländern sehen. Starten würden wir gerne mit dem Land Brasilien, das immer wieder bei uns auf der Agenda steht. Hintergrund ist, dass die langfristigen Leistungen Arbeitnehmer immer mehr in den Fokus der Wirtschaftsprüfer geraten und dass immer mehr Unternehmen über die aktuelle Bilanzierung nachdenken. Aber über welche Pläne sprechen wir hier? Allen voran beschäftigen wir uns am meisten im Moment mit den Gesundheitsvorsorgeplänen. Bei diesen Plänen ist vorgesehen, dass wenn der Mitarbeiter eine gewisse Zeit mit eigenen Arbeitnehmerbeiträgen sich an dem Plan beteiligt hat, dass er dann das Recht hat, die Leistung auch im Alter zu beziehen. Das Besondere ist, der Rentner würde die Prämien zunächst in voller Höhe bezahlen. Jetzt erscheint es auf den ersten Blick ein bisschen verwunderlich, warum daraus eine Verpflichtung entstehen sollte, wenn der Rentner die Prämien doch voll bezahlt. Nun, der Hintergrund an dieser Stelle ist einfach der, dass es hier eine Art Subvention gibt, denn der Versicherer wird dem Arbeitgeber eine Durchschnittsprämie für den gesamten Bestand nennen. Und wenn die Rentner nicht im Bestand wären, würde der Arbeitgeber auch eine niedrigere Prämie für die Aktiven zahlen. Diese Quersubventionierung ist als langfristige Verpflichtung zu erfassen und auszuweisen. Auch im Rahmen der sogenannten FGTS-Leistung gibt es einige Dinge zu beachten. In Brasilien enden die Arbeitsverhältnisse typischerweise nicht automatisch, wenn es sich um eine Pensionierung handelt. Häufig kommen die Mitarbeiter auf die Unternehmen zu und fragen nach einer Pensionierung, sprich formal aus einem Rauswurf. Nur wenn der Arbeitgeber dem Mitarbeiter wegen Alters kündigt, steht eine sogenannte Strafzahlung in Höhe von 50% des Kontostands auf dem FGTS-Konto an. Von den 50% gehen 40% an den Mitarbeiter und 10% an den Staat. Sollte also ein Unternehmen, und das ist tatsächlich gängige Praxis in Brasilien, regelmäßig von dieser Regelung Gebrauch machen, ist von einer Art betrieblichen Übung auszugehen und auch für die Zukunft entsprechende Rückstellungen zu bilden. Auch bei Beitragsplänen mahnen wir zur Vorsicht. Viele Beitragspläne in Brasilien haben eine Mindestgarantie für eine Art Mindestleistung, die teilweise sogar unabhängig ist von den gezahlten Beiträgen. In diesem Fall sollte sich ein Unternehmen unbedingt anschauen, inwieweit hier diese Komponente zu einem Bilanzausweis führen müsste. Jubiläumsverpflichtungen sind wie in vielen Ländern grundsätzlich innenfinanziert, aber werden auch erst kürzlich bei vielen Unternehmen aufgegriffen. In den Niederlanden hat es bereits zum 01.01.2015 einige gesetzliche Änderungen gegeben. In den Niederlanden hat sich der Gesetzgeber entschlossen, die maximale Zuführung zu Pensionsplänen deutlich zu reduzieren. Wir haben bereits in 2014 eine ähnliche Reduktion gesehen. Nun in 2015 gibt es aber nochmal einen massiven Eingriff. Vor allem bei der Definition des pensionsfähigen Einkommens ist eine Obergrenze von 100.000 Euro zu berücksichtigen. Gehaltsbestandteile oberhalb von 100.000 Euro dürfen nicht mehr steuerbegünstigt in einen Pensionsplan einzahlen. Und auch bei den Beiträgen selber gab es eine Reduktion. Abhängig vom gewählten Endalter gibt es nun neue steuerliche Höchstgrenzen für entsprechende Pläne. Das sind zum einen 1,657% des pensionsfähigen Einkommens pro Dienstjahr für sogenannte Endgehaltspläne oder 1,875% für Karrieredurchschnittspläne. Beide Faktoren sind tatsächlich abhängig vom gewählten Pensionierungsalter und können dementsprechend in Ihrem Fall vielleicht ein bisschen variieren. Aber in vielen Fällen haben beide Grenzen dazu geführt, dass Unternehmen ihre Pensionspläne reduzieren mussten und dass viele Unternehmen jetzt eher an dem oberen zulässigen Wert, steuerlichen Wert dann operieren. Vielleicht noch ein Blick in UK. In UK hat es ähnliche Änderungen gegeben wie in den Niederlanden, nur werden die hier anders ausgedrückt. Ähnlich wie auch hier wie im Jahr 2014 gab es ein Budget 2015 Announcement, das einige Änderungen für Pensionspläne nach sich gezogen hat. Zum einen wird den Rentnern nun ein Wahlrecht bei den Pensionen eingeräumt. Wenn diese eine Leistung aus einem Beitragsplan beziehen, können diese sich jederzeit für einen anderen Versicherer wählen und damit auch für einen anderen Versicherungstarif, vielleicht sogar die Leistung direkt in einem Einmalbeitrag sich auszahlen lassen oder von einem Auszahlplan profitieren. Insofern gehen wir davon aus, dass es hier einige Bewegungen, einige Flexibilität, vor allem bei Beitragszusagen gibt, die sich unter Umständen dann auch eins zu eins irgendwann auf die Defined-Benefit-Pläne übertragen. Auch bei den Steuern gab es deutliche Änderungen. Es gibt eine Obergrenze für eine gewährte Rente, die sogenannte Lifetime Allowance, die ab dem 6. April 2016 mit 1 Million britischen Pfund festgelegt wird. Ursprünglich eingeführt worden ist diese im Jahre 2011-2012 mit 1,8 Millionen britischen Pfund und seitdem sukzessive reduziert worden. Nun hört sich 1 Million britische Pfund zunächst nach einem sehr hohen Betrag an, aber es ist inzwischen eine Grenze erreicht, bei der viele Unternehmen tatsächlich davon betroffen sind und vor allem die Topverdiener dann von einer höheren Steuerbelastung im Alter getroffen werden. Renten oberhalb dieser sogenannten Lifetime Allowance werden dabei mit 55% versteuert. Und auch bei den jährlichen Anwartschaften gibt es eine Reduzierung der Höchstgrenzen. Zuführungen zu einem Pensionsplan durften bislang bei einem adjustierten Einkommen von 150.000 Pfund 40.000 Pfund im Jahr nicht übersteigen. Dies wird deutlich reduziert auf nur noch 10.000 Pfund, allerdings für Personen mit einem adjustierten Einkommen von 210.000 Pfund. Diese Grenzen sind tatsächlich einkommensabhängig und gerade bei Plänen, mit die, wie es klassischerweise in UK früher üblich war, mit einer Endgehaltsformel ausgestattet sind, sind vor allem die neuen Grenzen tatsächlich relativ schnell genommen. Wir raten Unternehmen daher, sich diese Fallgestaltung einmal anzusehen. Und jetzt noch ein paar weitere Länder in Kurzform, natürlich auch das nur eine Auswahl, weil wir einfach in dieser Präsentation uns auf einige wichtige Dinge konzentrieren wollen. Zunächst Südkorea. In Südkorea gab es bislang drei Möglichkeiten, Pensionszusagen durchzuführen. Es gab die sogenannten SPS-Pläne, die Severance Pay Schemes, dann gab es die sogenannten New Defined Benefit Plans und die New Defined Contribution Plans. Ab 2016 wird es gesetzlich verboten sein, weitere Anwartschaften in SPS-Plänen zu erdienen. Unternehmen, die also heute noch SPS-Pläne vorrätig halten, sollten darüber nachdenken, vielleicht sogar ganz auf eine Beitragszusage umzustellen. In jedem Fall muss der Plan angepasst werden an die neuen gesetzlichen Vorgaben. In Norwegen gibt es nun deutlich höhere Grenzen für Beiträge zu Pensionsplänen. Also Unternehmen mit Plänen in Norwegen sollten sich das vielleicht etwas genauer ansehen. In Frankreich sehen wir gerade auch einige Änderungen. Zum einen sind es Ausfinanzierungsvorschriften, die für bestimmte Defined Benefit Pläne gelten. Wenn Sie als Unternehmen also solche Pläne besitzen, sollten Sie unbedingt darüber nachdenken, wie dies angegangen werden soll. Und es gibt neue Mindestanforderungen an eine Krankenversicherung für Angestellte, nach der das Unternehmen sich an den Kosten für eine solche Versorgung zu einem gewissen Grad beteiligen muss und auch einen solchen Plan anbieten muss. Ähnliches in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo es auch verpflichtende Vorgaben für eine Krankenversicherung gibt. Und schließlich haben wir noch Indonesien mitgebracht. Dort ist in diesem Jahr, relativ überraschend für uns, eine neue gesetzliche Altersversorgung eingeführt worden, die zunächst mit 3% dotiert wird, die aber eigentlich eine Leistungsformel beinhaltet. Ursprünglich waren mal 8% angedacht und wir gehen davon aus, dass der Gesetzgeber die Beitragslast für Unternehmen künftig deutlich anheben wird. Wie das genau aussehen wird, wissen wir noch nicht. Aber in jedem Fall raten wir den Unternehmen dazu, die aktuelle Versorgungslandschaft in Indonesien sich genau anzusehen und eventuell diese neuen BPJS-Pläne, wie sie dort heißen, zu verrechnen mit den bereits gewährten Zusagen. Und schließlich würden wir gerne noch einen Ausblick auf den sogenannten Buyout-Index Germany werfen. Der Buyout-Index Germany ist Teil des sogenannten Mercer Global Pension Buyout Index. Der Global Pension Buyout Index schaut sich die Kosten einer Ausfinanzierung einer Verpflichtung an. Wir schauen hier natürlich auf die klassischen angelsächsischen Länder, aber auch auf die Niederlande und auf Deutschland. Wichtig ist, die gesetzlichen Hintergründe für eine vollständige Ausfinanzierung einer Verpflichtung sind in den jeweiligen Ländern sehr unterschiedlich. In Deutschland ist es in vielen Fällen schwierig, eine komplette Zusage auszufinanzieren, da Versicherungsunternehmen in der Regel nicht die Möglichkeit haben, die Inflationsanpassung 1:1 zu übernehmen. Trotzdem möchten wir diesen Index auch in Deutschland anbieten. Denn auch Unternehmen, die einfach nur sich rückversichern wollen, also man würde das vielleicht mit einem Buy-in übersetzen, können hier schnell erkennen, wie hoch die Kosten für eine entsprechende Rückdeckungsversicherung sind. Wir möchten an dieser Stelle noch zu bedenken geben, dass die Einzelfälle hier stark schwanken können. Je nachdem, welche Rentenanpassung gewährt worden ist und auch welche Rentenanpassung versichert werden soll, gibt es hier deutliche Unterschiede bei den Aufschlägen. Trotzdem, die Grafen sollten jedoch beispielhaft eine Indikation für eine solche Ausfinanzierung angeben.
Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, es sind schon reichlich Fragen eingegangen, aber wir haben natürlich noch genügend Zeit, dass wir auch weitere Fragen von Ihrer Seite gerne noch beantworten können. Es sind mehrere Fragen eingegangen, die unsere Einschätzung haben wollen, wie wahrscheinlich es ist, dass die HGB-Zinsen dieses Jahr noch angepasst werden und wie wahrscheinlich es ist, dass die 6% des § 6a Einkommensteuergesetz verändert werden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei, wenn wir hier mit Prozentsätzen spielen. Ich versuche es trotzdem mal. Ich war eigentlich nach der Entschließung des Bundestages sehr optimistisch, habe aber in der Zwischenzeit aus dem Finanzministerium so ein paar Signale vernommen, dass hier wohl Bedenken bestehen und diese Bedenken auch von gegenüber der Leitung des Finanzministeriums geäußert wurden, also Ministeriumsspitze, Minister und Staatssekretäre. Hintergrund ist, dass im Finanzministerium die Finanzmarktaufsicht angesiedelt ist. Also es hat mit Steuern natürlich nichts zu tun, es liegt an der Finanzmarktaufsicht. Und die Finanzmarktaufsicht hat wohl Bedenken, wenn hier Zinsen höher angesetzt werden als nach dem 7-Jahres-Schnitt, weil hier dann massiv stille Lasten aufgebaut würden. Da hat man sich wohl mit der Bundesbank verständigt. Wir werden jetzt mit Experten versuchen, ich bin da auch mit dem IDW im Kontakt, hier noch die Meinung zu beeinflussen. Das ist aber sehr ungewiss, ob das noch gelingt und wann das gelingt. Das Justizministerium hat geäußert, aber auch nur mündlich, dass man vorhat, die HGB-Änderung im Rahmen der Umsetzung der EU-Aktionärsrichtlinie mit anzugehen. Das Problem ist, dass diese EU-Aktionärsrichtlinie wohl noch nicht mal in der EU verabschiedet ist. Das heißt, eine Verabschiedung in Deutschland steht in weiten Sternen. Das heißt, die Eilbedürftigkeit des ganzen Themas scheint im Justizministerium nicht angekommen zu sein. Also da gibt es auch einiges, was wir an Aufklärungsbedarf tun können, aber ich sehe die Chancen nicht mehr so ganz hoch. Wir haben jetzt Mitte September, wenn in den nächsten 4 Wochen nicht irgendetwas Grundsätzliches hier passiert, auf den Weg gebracht wird, dann glaube ich eigentlich nicht, dass es dieses Jahr noch zu einer Gesetzesänderung kommt. Vielleicht nageln Sie mich jetzt nicht auf Wahrscheinlichkeiten fest, sondern belassen wir es erstmal dabei. Also mein Optimismus, den ich noch im Juli verbreitet habe, der hat sich ein bisschen abgeschwächt. Und das wäre sehr schade, weil das kostet die deutsche Wirtschaft 35 bis 45 Milliarden Euro jedes Jahr für die nächsten 3 bis 4 Jahre. Und das ist ganz, ganz viel Geld. Zweites Thema war die Frage nach dem Paragraphen 6a. Also, dazu muss man mal sagen, da passiert dieses Jahr gar nichts mehr. Das ist sehr, sehr sicher. Das BMF hat intern an die Ministeriumsspitze hierzu eine kleine Stellungnahme gemacht. Die Anfrage der Ministeriumsspitze bezog sich darauf, dass hier es mehrere Zinsvorschriften im Steuerrecht gibt, zum Beispiel die Steuerschulden und Steuerforderungen, die mit 5,5% verzinst werden, was natürlich zu Erträgen, aber auch zu Aufwendungen führt im Finanzministerium, sodass hier alle steuerlichen Zinsvorschriften auf dem Prüfstand stehen und dann natürlich konsequenterweise auch der § 6a. Also es ist bereits klar, dass das Referat, das Bilanzsteuerreferat, sehr gerne dann auch das Bewertungsverfahren ändern würde, weg vom Teilwert hin zu einer Methode vergleichbar der Handelsrechtsmethode. Wie das genau aussieht, wird man dann sehen und auch noch besprechen können. Dann würde der Effekt eine solche Verfahrensänderung entspricht etwa einer Zinsänderung um 0,5. Das heißt, man würde dadurch bereits einen halben Prozentpunkt Rechnungszins kompensieren. Das heißt, es würde also sozusagen gegenläufig wirken und einen Teil der Zinsminderung und damit Rückstellungserhöhung in der Steuerbilanz wettmachen. Und das Zweite ist, dass eine Reduzierung des Rechnungszinses definitiv verteilt würde. Im Augenblick wird über 15 Jahre nachgedacht. Und damit würde selbst eine einprozentige Rechnungszinsminderung mit ungefähr vielleicht 1 Milliarde Euro oder weniger zu Buche schlagen. Das wäre also etwas, das angesichts des Bundeshaushaltes und der zumindest im Augenblick festzustellende Verbesserung der Steuereinnahmen sicherlich zu verkraften wäre. Auf der anderen Seite, wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir Nachrichten sehen, kommen jeden Tag neue Nachrichten über Flüchtlinge, die an der Grenze stehen bzw. schon bei uns sind. Und es gibt Schätzungen, die besagen, dass wir 800.000 bis 1 Million Flüchtlinge dieses Jahr aufnehmen, dass es nächstes Jahr möglicherweise nicht besser sein wird. Das sind Zusatzkosten in der Größenordnung von 8 bis 10 Milliarden Euro. Und Herr Schäuble hat gegenüber einem Bundestagsabgeordneten sehr klar gesagt, dass irgendwelche finanzpolitischen Spielräume dieses und nächstes Jahr nicht mehr bestehen. Das heißt, wenn wir da eine Änderung kriegen, kann das eigentlich nur so sein, dass sie erst im Jahre 2017 oder möglicherweise sogar erst später zu Steuermindereinnahmen führt. Alles andere ist undenkbar. Die schwarze Null soll nach Möglichkeit gehalten werden. Jetzt soweit ein kurzer Überblick über die Änderungen HGB, Rechnungszins und § 6a. Und dann gucken wir mal auf die weiteren Fragen. Ich sehe hier eine Frage nach den Auswirkungen auf den internationalen Abschluss, wenn diese Änderungen kommen, Dirk. Sind das dann große, große Veränderungen in den Bilanzen, die wir dadurch sehen?
Ja, also bei den geplanten Änderungen zum IAS 19, wenn diese denn wirklich so kommen, denke ich, wird es vor allem Spezialfälle betreffen. Also wenn Sie tatsächlich eine Planänderung zum Beispiel in Ihrem Größenplan machen, wird man das in der Bilanz sicherlich merken. Aber es wird sicherlich nicht so sein, dass Sie hier großflächig die Zahlen ändern werden.
Okay, also Einzelfälle, aber... Und... dann haben wir hier noch die Frage gehabt, wir fassen das dann auch direkt dazu, Asset Ceiling. Ist es eigentlich etwas, was hier massive Auswirkungen haben wird? Ich gucke hier einmal natürlich auf deutsche Altersversorgung, aber ich gucke natürlich auch mal auf deutsche Konzerne, wenn ich die Frage richtig verstehe.
Das ist genau richtig. Also wir sehen, das hat man eben schon angedeutet, dass es in Deutschland relativ wenig Anwendung findet, aber im Ausland natürlich umso mehr. Wir haben im Ausland gesehen, dass wir relativ oft Pläne haben, wo die entsprechenden Überdeckungen entsprechend auch weiterverwendet werden können. Und in der Vergangenheit war es immer fraglich, inwieweit das Unternehmen zum Beispiel zu einem gewissen Grad davon ausgehen konnte, dass die bestehende Überdeckung auch entsprechend zu Beitragsreduzierung oder sogar zu Rückflüssen führen könnte. Nun ist es so geregelt, dass allein die Möglichkeit eines Dritten auf diese Vermögen zuzugreifen, entsprechend reduzierend zu berücksichtigen ist. Und es kann durchaus sein, dass es hier diverse Unterschiede gibt. Um ehrlich zu sein, ich sehe sie noch nicht wirklich kommen, weil ich das Gefühl habe, dass es in vielen Fällen schon so gelebt worden ist. Aber an dieser Stelle mag vielleicht ein bisschen Überraschung noch drinstecken.
Aber ist es denn nicht immer so, ich denke jetzt mal an die UK, dass die Trustees zum Teil auch vom Arbeitgeber gestellt werden? So ganz unabhängig können die doch eigentlich gar nicht agieren und die Mittel verwenden.
Also da sieht man eigentlich schon die Schwierigkeit des ganzen Spiels. Der ISB hat versucht, hier ein paar Klarstellungen zu schaffen zu offenen Fragen, aber in der Praxis ist es immer die große Frage, wie werden die Regularien auch von den Aktuaren und von den Wirtschaftsprüfern gelesen und dann tatsächlich umgesetzt.
Okay, ja. Ah, das heißt aber, ich sag mal, ist immer auch die Frage, ist so eine Regelung sachgerecht, da sind wir nicht so ganz so sicher, ja. Okay. Jetzt ist gerade eine Frage reingekommen, die ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstehe. Ich lese sie einfach vor und gucke dann meinen Kollegen Thomas Hagemann ganz hilfesuchend an, aber ich fange erstmal an vorzulesen. Falls eine Rückstellung geringer gebildet wurde als die entsprechenden mathematischen Gutachten zur RZVK, besteht hier die Möglichkeit, eine Teilzuführung für das Jahr 2015 vorzunehmen?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es hier ganz allgemein um die Frage geht, wenn man in der Vergangenheit jetzt für eine mittelbare Durchführung das Passivierungswahlrecht insoweit genutzt hat, dass man eine Rückstellung nicht in voller Höhe gebildet hat, was dann zu tun ist, wenn sich eine entsprechende Unterdeckung erhöht. Und dann ist die Situation in der Tat so, wenn man in der Vergangenheit schon keine, also die komplette Unterdeckung nicht vollständig in der Bilanz gezeigt hat, sondern vielleicht zu einem Teil in der Bilanz gezeigt hat, also das Passivierungswahlrecht genutzt hat, hier Zuführung zu unterlassen, dann kann man das auch weiterhin tun. Der Stetigkeitsgrundsatz verbietet es hier nicht, diese Möglichkeit weiter zu nutzen. Das ist ja eine stetige Anwendung des Passivierungswahlrechts. Das wäre jetzt das, was ich so aus dieser Frage herauslese. Wenn man allerdings in der Vergangenheit die komplette Unterdeckung vollständig im HGB-Abschluss bilanziert hat, dann muss man eben unter Stetigkeitsgesichtspunkten auch weiterhin voll zuführen. Und dann gibt es eben auch nicht die Möglichkeit, hier Teilzuführungen vorzunehmen und so etwas zu verteilen, sondern dann ist das ist also eine komplette Erhöhung der Unterdeckung in der Bilanz auszuweisen.
Das Thema Übertragung auf Unterstützungskasse und Pensionsfonds zur Vermeidung dieser HGB-Zuführungen scheint die Gemüter noch ein bisschen zu bewegen. Also einmal das Thema Unterstützungskasse-Nutzung, um die zukünftigen Zuführungen HGB-Zins zu stoppen. Gilt das eigentlich auch im IFRS-Abschluss, dass hier wir haben ja auch dort sehr hohe Zinsen, die jetzt im Augenblick sich wieder ein bisschen beruhigt haben, wie wir gesehen haben, aber wo wir nicht wissen, wo sie am Jahresende sind. Hilft eine Unterstützungskasse bei der Vermeidung dieser Eigenkapitalschwankungen beziehungsweise auch im internationalen Abschluss?
Nach IFRS funktioniert das leider nicht. Der Grund, weshalb das überhaupt funktioniert, ist das Passivierungswahlrecht nach HGB. Etwas Vergleichbares gibt es in den IFRS oder in IAS 19 nicht. Und wenn wir hier eine Übertragung auf eine Unterstützungskasse vornehmen, also hier den Durchführungsweg wechseln, heißt das nach IFRS allerhöchstens, dass Planvermögen entstehen könnte. Und ganz allgemein, und das gilt auch nach HGB, Planvermögen nach IAS 19 oder Deckungsvermögen nach HGB führen hier nicht zu einer Entlastung. Also wenn man eine Pensionsverpflichtung von 1 Million hat und in irgendeiner Form Deckungs- oder Planvermögen schafft und 1 Million Vermögen dann zukünftig zur Saldierung hat, dann steht zwar in dem Moment in der Bilanz eine Null, wenn aber die Verpflichtung aus welchem Grund auch immer auf 1,1 Millionen ansteigt, dann stehen die 100.000 wieder in der Bilanz. Das heißt, hier sämtliche Veränderungen werden nach wie vor in der Bilanz nachgezogen und werden dann auch entsprechend den Vorschriften aufwandswirksam erfasst. Lediglich das Passivierungswahlrecht, eine spezielle Vorschrift im HGB, führt dazu, dass man hier tatsächlich bestimmte Dinge aus dem Aufwand fernhalten kann.
Okay. Würde das nicht im HGB-Abschluss auch für den Pensionsfonds funktionieren?
Ja, das gilt für alle mittelbaren Durchführungswege. Wir haben das hier beispielhaft an der Unterstützungskasse dargestellt. Für den Pensionsfonds funktioniert das auch. Steuerlich funktioniert der Pensionsfonds ein bisschen anders. Also zum einen sind beim Pensionsfonds eben in der Regel höhere Dotierungen erforderlich. Der Pensionsfonds möchte entsprechend seinem Tarif natürlich einen gewissen Beitrag haben. Da ist eher die vollständige Ausfinanzierung der übernommenen Verpflichtungen im Fokus. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist eben die unterschiedliche steuerliche Behandlung. Beim Pensionsfonds hatten wir vorhin darüber gesprochen, dass ein Teil des Beitrages über 10 Jahre verteilt werden muss und die Auffassung der Finanzverwaltung dazu. Die steuerlichen Wirkungen muss man dann auch immer mit betrachten. PSV-Wirkung, da ist der Pensionsfonds im Vorteil. Also grundsätzlich funktioniert es bei beiden Wegen und wenn man eine entsprechende Gestaltung plant, sollte man auch in der Tat beide Wege im Auge behalten und die Vor- und Nachteile da genau betrachten. Das hängt dann auch wiederum vom Einzelfall ab und von der Wichtung der verschiedenen Kriterien, was eigentlich hier für das Unternehmen interessanter ist.
Da kommt noch mal genau dazu auch die Frage, das ist ja steuerlich verschlechtert worden. Und das müssen wir vielleicht noch mal kurz erläutern. Da ist wohl nicht klar geworden, wie wesentlich für welchen Teilnehmerkreis hier, für welchen Kreis der Mitarbeiter oder ehemaligen Mitarbeiter, wie wesentlich eigentlich diese Änderungen sind, die hier die Übertragung vom Pensionsfonds tangieren, also Anwärter, Unterfallbar, ausgeschiedene Rentner.
Also die steuerliche Verteilung des Beitrages und die Frage, was kann man sofort erfassen, die ist bei Inaktiven nicht umstritten, weil die gesamte Verpflichtung ja erdient ist. Zumindest wenn man jetzt die Rentenanpassung mal außen vor lässt. Die Frage, nur einen Teil des Teilwertes direkt als Betriebsausgaben abzugsfähig zu halten, die betrifft dann hier die aktiven Anwärter. Das heißt, wenn ein reiner Rentnerbestand beispielsweise auf den Pensionsfonds übertragen wurde, dann spielt diese Regelung hier keine Rolle. Und was die Anpassung angeht, kann man eben jetzt nach dem neuen BMF-Schreiben pauschal eine 1%ige Anpassung mit übertragen. Also insoweit beim reinen Rentnerbestand sind diese Änderungen jetzt nicht so gravierend.
Kann man das vom Volumen her bei den Anwärtern irgendwo?
Bei den aktiven Anwärtern jetzt. Ich würde jetzt mal ganz pauschal sagen, wenn sich so die Anwärter so in der Mitte, im Schnitt in der Mitte ihrer Lebensarbeitszeit befinden, dann, also jetzt mal ganz grob, könnte die Aufteilung des Teilwerts ja so bei 50-50 angesehen werden. Also das heißt, dass die Hälfte der bisherigen Rückstellung auf den Future Service vielleicht entfällt und somit nur noch die andere Hälfte, nur noch ein Beitrag in Höhe der anderen Hälfte sofort erfolgswirksam erfasst werden kann.
Das heißt, wenn ich gestern 1 Million Rückstellung in der Steuerbilanz stehen hatte für aktive Mitarbeiter, kann ich oder konnte ich bisher und kann das wohl auch noch dieses Jahr, wenn ich die Übergangsregelung jetzt richtig erinnere, diese Millionen dann übertragen mit sofortiger steuerlicher Wirkung. Die nächsten 300.000 Prämie muss ich auf 10 Jahre verteilen. Wenn ich das nächstes Jahr mache, habe ich die Millionen nicht mehr voll abzugsfähig, sondern nur noch die Hälfte davon. Oder vergleichbare Anteil, nehmen wir mal einfach die Hälfte, 500.000, und muss 800.000 auf 10 Jahre verteilen.
Ja, wobei die Finanzverwaltung ja eben das auf alle offenen Fälle noch anwenden will. Das heißt, dafür gibt es ja, für diese Regelung gibt es ja keine explizite Übergangsregelung. Und das heißt, überall da, wo die Steuerbilanz noch nicht abgeschlossen ist, droht diese Auffassung der Finanzverwaltung. Die war ja latent schon immer vorhanden. Und letztlich muss man wohl die Auffassung der Finanzverwaltung so interpretieren, die können ja keine neuen Regelungen schaffen. Das heißt, die Finanzverwaltung, das ist die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung zu der gesetzlichen Regelung. Und da steckt so implizit die Argumentation hinter, das ergibt sich aus dem Gesetz und bei gutem Nachdenken hätte der Steuerpflichtige ja auch schon selber drauf kommen können.
Obwohl es ein anderslautendes Schreiben von 2006 gibt, wo dann noch der volle Betrag im Prinzip akzeptiert wurde, gibt es da keinen Vertrauensschutz oder so etwas?
Ja, Ja, gute Frage. Gibt es da einen Vertrauensschutz? Also, wenn ich mich recht entsinne, stand das nicht so explizit in einem alten BMF-Schreiben. Und wir haben das in der Praxis tatsächlich so interpretiert, dass die gesamte Rückstellung aufgelöst wird. Die Finanzverwaltung hat sich nie explizit so geäußert und wird sich da auch nicht drauf festnageln lassen, dass sie das bisher möglicherweise irgendwo akzeptiert hat. Die Finanzverwaltung lässt sich nicht darauf festnageln, dass sie es in irgendwelchen anderen Fällen mal akzeptiert hat. Das spielt also auch keine Rolle. Also insoweit muss man schon damit rechnen, dass wenn beispielsweise im letzten Jahr eine Übertragung stattgefunden hat, wo man das als steuerpflichtiger Anlass angesetzt hat, dass es an dieser Stelle eine Beanstandung durch die Betriebsprüfung gibt, die man dann allerhöchstens noch gerichtlich klären lassen kann.
Na dann bin ich ja mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Okay, ja. Soweit zu dem Thema der Übertragungen. Da ist hier nochmal die Frage, das könntest du nochmal kurz erläutern, Thomas, wegen der Umsetzung der Mobilitätsrichtlinie. Die Dynamisierung der unverfallbaren Anwartschaften, das muss doch irgendwie berücksichtigt werden, auch jetzt schon im Jahresabschluss. Ist die Frage. Vielleicht erläuterst du nochmal das Zusammenspiel mit den verschiedenen Dienstseiten.
Ja, diese Dynamisierungsregelung gilt ja erst ab Inkrafttreten, also ab Umsetzung in deutsches Recht. Die EU-Mobilitätsrichtlinie hat das ausdrücklich vorgesehen, dass diese Regelungen erst ab Umsetzung in deutsches Recht maßgeblich sind. Und dieses Umsetzungsgesetz soll eben am 01.01.2018 in Kraft treten. Das heißt, Mitarbeiter, die nach 2018 ausscheiden, für die ist eine Dynamisierung der unverfallbaren Anwartschaft vorzunehmen, aber eben auch nur für Dienstzeiten ab 2018. Das heißt, jemand, der Ende 2018 ausscheidet, für den ist nur das kleine Scheibchen, was er sich im Jahr 2018 erdient hat, zu dynamisieren. Das führt natürlich für die Personaler zu riesen Begeisterungsstürmen, dass hier möglicherweise noch eine Aufteilung der Anwartschaft erforderlich ist. Aber nur dieser Teil ist zu dynamisieren. Und in der Bewertung nach der Projected Unit Credit Methode zum 31.12.2015 jetzt beispielsweise, sind ja überhaupt noch keine Dienstzeiten nach dem 01.01.2018 enthalten. Wir berücksichtigen zwar in der Bewertung auch natürlich Versorgungs- und Ausscheidefälle nach 2018, aber auch bei den Ausscheidefällen nach 2018 fließt nur das ein, was wir heute als erdient ansehen. Und dementsprechend hat das im Moment für die nächsten Jahre jetzt erstmal noch keinerlei Auswirkungen. Der Barwert der erdienten Anwartschaft, den wir hier für nach IAS 19 und nach HGB üblicherweise auch ansetzen, der ist davon nicht berührt. Wie gesagt, eine abweichende Auffassung könnte sich bei Anwendung des Teilwertverfahrens ergeben, aber da ist sie auch marginal und zudem wird das Teilwertverfahren auch kaum im HGB-Abschluss angewandt. Das ist ja eine steuerliche Vorschrift, die nur von ganz wenigen Unternehmen nach dem Billmock damals auch in HGB weiter angewandt wurde. Und nach IFRS ist das Teilwertverfahren ohnehin nicht zulässig. Also hier tatsächlich kein Handlungsbedarf.
Ja, danke Thomas. Kommt noch eine Frage zum selben Thema. Zunächst mal ein Gruß an alle Kollegen Aktuare aus den teilnehmenden Wirtschaftsprüfungshäusern. Eine Frage, die jetzt kommt, ist, muss nicht die Fluktuationsannahme jetzt schon geändert werden, weil sich die Unverfallbarkeitsfristen verkürzen?
Also die Unverfallbarkeitsfristen verändern sich für Zusagen ab 2018. Haben wir die kürzeren Unverfallbarkeitsfristen. Und selbst wenn wir jetzt noch die Übergangsregelung mit dazu nehmen, es gibt ja üblicherweise entsprechende Übergangsregelungen, damit jemand, der kurz vor diesem Stichtag eingetreten ist, nicht nachher schlechter dasteht als jemand, der nach dem Stichtag eingetreten ist. Selbst wenn man die mit dazu nimmt, betrifft das die heute betrachteten Fälle noch nicht. Das heißt, bei denen, die wir heute im Gutachten bewerten, ergibt sich auch daraus noch keine Änderung. Mal abgesehen davon, dass hier die Änderungen wahrscheinlich marginal wären. Erstmal die Änderungen in der Fluktuationsannahme würden sich wahrscheinlich deutlich ändern und die Fluktuation ist auch eine Bewertungsprämisse, die keinen sehr starken Einfluss auf die Bewertungsergebnisse hat. Also grundsätzlich erstmal kein Änderungsbedarf, aber selbst wenn wir in den nächsten Jahren in den Zeitraum hineinrutschen, wo man das berücksichtigen müsste, wird das keine nennenswerten Auswirkungen haben.
Okay. Das heißt, da kommt was vor 2018, aber das ist dann nicht materiell.
Genau.
Okay. Gut. Soweit diese Frage, dieser Komplex. Dann habe ich hier noch eine Frage zu internationalen Themen. Da hat ein Teilnehmer gelesen, es gäbe einen starken Run auf die C-Pläne in UK, und zwar mit der Übertragung von DB-Anwartschaften auf DC-Pläne. Ob das was mit dem zu tun hat, was wir hier vorhin vorgestellt haben?
Ja, genau. Also das ist ja im Prinzip auch ein Punkt, der schon im Jahr 2014 angeklungen ist, wonach Planteilnehmer in Beitragsplänen eben eine andere Flexibilität automatisch durch den Gesetzgeber bekommen in Bezug auf die Gewährung der Leistungen. Also hier vor allem im Vordergrund die Option, die Leistung einmalig als Kapital zu bekommen. Und das hat eben dazu geführt, dass auch viele Plansponsoren in Defined Benefit Plänen eine entsprechende Option vorsehen. Also zum Beispiel eine Übertragung auf einen Beitragsplan und dann eben die Möglichkeit des Planteilnehmers dann in der Folge die ganze Flexibilität, die der Gesetzgeber für Beitragspläne vorsieht, dann auch nutzen zu können. Und im Übrigen natürlich denken auch viele Unternehmen darüber nach, die entsprechenden Defined Benefit Zusagen auch mit einer entsprechenden Flexibilität auszustatten, sprich auch hier entsprechende Kapitaloptionen oder auch Verratungsoptionen dann entsprechend vorzusehen.
Okay. Dann haben wir noch zwei steuerliche Fragestellungen. Das ist einmal die Frage, wenn wir uns bis jetzt noch nicht entschieden haben, was wir mit Pensionsalter 65 oder 67 machen wollen und wir 65 in der Zusage drinstehen haben, wie müssen wir denn jetzt steuerlich eigentlich bewerten?
Ja, grundsätzlich würde ich sagen, erstmal genauso wie im letzten Jahr. Und das sollte in der Regel dann hier weiterhin die feste Altersgrenze 65 sein. Man muss hier natürlich auch sehen, dass die Schwierigkeit, wenn Sie sich noch nicht entschieden haben, hier jetzt mittlerweile vor allen Dingen auch eine arbeitsrechtliche ist. Das heißt, das Urteil ist 3,5 Jahre alt. Die Frage ist, ob Sie durch die Beibehaltung bisher von Alter 65 nicht ohnehin schon eine betriebliche Übung geschaffen haben und nun das BAG-Urteil vielleicht gar nicht mehr anwenden können. Aber das müsste man arbeitsrechtlich nochmal dann beurteilen. Aber hier, was die steuerliche Bewertung angeht, gehen wir im Moment davon aus, dass es da bei der Altersgrenze 65 dann bleibt.
Gut. Und die zweite steuerliche Fragestellung. Wir hatten in diesem Jahr einen Betriebsübergang. Dieser ist doch von den steuerlichen Regelungen zum entgeltlichen Erwerb nicht betroffen. Stimmt das?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist nämlich auch immer ein Punkt, der durchaus immer wieder in der Diskussion ist. Die Frage, sind Betriebsübergänge davon betroffen? Das resultiert ein wenig daraus, dass im Gesetz steht, dass ein Arbeitgeberwechsel etwas anders zu behandeln ist. Damit ist aber nach unserer Auffassung ein einzelvertraglicher Arbeitgeberwechsel gemeint. Also wenn zum Beispiel in Form eines dreiseitigen Vertrages eine Pensionsanwartschaft vom ersten Arbeitgeber auf den zweiten Arbeitgeber übertragen wird, dann gelten diese Regelungen nicht. Ein Betriebsübergang fällt unseres Erachtens aber nicht darunter. In der Literatur wird manchmal diese Auffassung vertreten. Das sind meistens Aufsätze, die sich ganz allgemein mit diesem Thema beschäftigen, weniger speziell mit der betrieblichen Altersversorgung. Und da steht dann auch meistens nur ganz wenig zur betrieblichen Altersversorgung, wird aber oftmals dann eben auch die Behauptung in den Raum gestellt, auch ein Betriebsübergang würde darunter fallen. Wir wissen, die Finanzverwaltung sieht das so wie wir. Das heißt, die Finanzverwaltung ist der Auffassung, dass ein Betriebsübergang darunter fällt. Und es gibt auch wirklich starke Indizien dafür, dass eben der Betriebsübergang ganz genauso erfasst ist. Also davon sollte man ausgehen, dass der Betriebsübergang ebenfalls darunter fällt und diese entsprechenden Regelungen hier anwenden. Das steuerliche Risiko, wenn man das nicht tut, ist dann eben, dass der Veräußerer in der Betriebsprüfung oder dass beim Veräußerer die Behandlung in der Betriebsprüfung beanstandet wird und eine 15-Jahres-Verteilung des Zusatzaufwandes nun gefordert wird. Da können Sie sich dann nur noch die Frage stellen, ob Sie da den Rechtsweg einlegen wollen. Und beim Erwerber kann dann aber unter Umständen der gegenläufige Effekt durch eine Verteilung nicht mehr genutzt werden, weil das dort ein Wahlrecht ist und möglicherweise die Möglichkeit dann gar nicht mehr besteht. Das ist das Problem, dass man dann keinen Gleichklang mehr hat. Und deshalb sollte man dieses Thema auf jeden Fall ernst nehmen, weil eben hier entsprechende steuerliche Risiken drin stecken. Vielleicht noch eine Ergänzung zu der Frage, was ist mit Spaltungen oder sonstigen Umwandlungen nach dem Umwandlungsgesetz? Hier muss man gucken, ob das Umwandlungssteuergesetz anwendbar ist. Das hängt zum Beispiel ja davon ab, ob ein Teilbetrieb übergegangen ist oder nicht. Wenn das Umwandlungssteuergesetz anwendbar ist, dann gelten halt die dortigen Regelungen. Ist das Umwandlungssteuergesetz nicht anwendbar, ist das ebenfalls ein entgeltlicher Übergang, für den diese Regelungen in den § 4f und 5 Absatz 7 gelten.
Gut. Ja, dann habe ich immer einmal gelernt, man soll offene Fragen stellen. Das hat auch einer der Teilnehmer sich gemerkt und fragt konsequenterweise, welche Maßnahmen kann man sonst noch machen, um den HGB-Zins zu vermeiden? Das ist eine Fülle von Maßnahmen. Das werden wir jetzt nicht mehr im Einzelnen durchgehen. Wir hatten dazu im, ich glaube, Juni oder Juli unter anderem zu dem Thema eine ausführliche Präsentation, auch hier als Webcast. Wenn Sie interessiert sind, schicken Sie uns einen Zweizeiler, dann senden wir Ihnen gerne dazu die entsprechenden Folien noch zu. Außerdem stehen Ihnen natürlich unsere Ansprechpartner jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Im Prinzip gibt es drei Kategorien. Es gibt die Dinge, die man innerhalb der Bewertungsschemata tut. Das heißt, man schaut sich die Annahmen an und die Möglichkeiten, hier noch ein bisschen, ich sage mal, Luft rauszulassen. Dann gibt es die Durchführungswege Sicht, das heißt, man überlegt, welche Dinge kann ich durch entsprechende externe Finanzierung, Übertragung und sonstige Dinge hier abmildern. Und die dritten Maßnahmen sind dann Dinge, wo man in die Versorgungszusage reingeht und schaut, wie kann ich die Versorgungszusage verändern, vielleicht auch mit einer gewissen Risikoteilung mit dem Mitarbeiter, um hier die Zusagen im Prinzip für mich erträglicher zu gestalten. Aber das nur in aller Kürze. Also wie gesagt, ausführlich können wir darauf heute leider nicht mehr eingehen. Das würde die Zeit wirklich sprengen. Aber da stehen Ihnen natürlich hier alle Kollegen des Hauses gerne zur Verfügung. Meine Damen und Herren, wir haben die Fragen, die aufgetreten sind, jetzt soweit durch. Ich sehe auch hier auf dem Schirm keine weiteren Fragen mehr. Dann darf ich mich recht herzlich bedanken. Wir sind sicher, dass wir Ihnen hiermit auch einen schönen Überblick gegeben haben über die aktuellen Themen und die bilanziellen Gestaltungsmöglichkeiten, sodass Sie nun diese hoffentlich auch gut nutzen können zur Vorbereitung Ihres Jahresabschlusses. Interessant fand ich die ganzen Fragen, die zur Übertragung auch zum Pensionsfonds in Bezug auf die praktischen Auswirkungen gekommen sind, sowie auch die Dinge, die zur Mobilitätsrichtlinie hier zur Diskussion gestellt wurden. Und es tut mir sehr leid, dass wir eben bezüglich der Zinsen im deutschen Handelsrecht keine Entwarnung geben können. Aber es ist eben einfach offen und sobald sich da etwas ändert und wir ein deutliches Signal der Umsetzung erhalten, werden wir Sie kurzfristig über die üblichen Medien und einen Sofortinfo per Mail informieren. Die Referenten und Ihre Mercer-Ansprechpartner stehen Ihnen auch nach diesem Webcast für Rückfragen und Anregungen zum Thema gerne zur Verfügung. Und vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre aktive Beteiligung, für Ihre Fragen, die Ihr Interesse an dem Thema deutlich gezeigt haben. Die Präsentationsunterlagen zum heutigen Webcast werden Ihnen, wie bereits angekündigt, in Kürze zusammen mit einem Link zu der Aufzeichnung per E-Mail zugeschickt. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Veranstaltung. Ich wünsche Ihnen auch im Namen meiner Kollegen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.